Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert werden. Nicht unbedingt, weil es tatsächlich so ein wahnsinnig kompliziertes Thema ist. Es ist komplex, ja. Aber oft beschäftigen wir uns auch erst damit, wenn es einen Grund gibt und wenn wir müssen. Also beispielsweise, weil eine Erkrankung aufgetreten ist, weil eine Allergie im Raum steht oder weil ein Welpe einzieht und man von Anfang an alles richtig machen möchte. Und dann fängt man an zu recherchieren, man fragt unterschiedliche Menschen, man surft sich durchs Internet und man findet sehr viele unterschiedliche Informationen, oft auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und am Ende ist man oft so schlau wie vorher, man fragt sich, was mache ich denn jetzt? Also wie fütter ich denn konkret mein Tier? Was heißt das konkret? Wie mache ich das? Und es betrifft einen besonders häufig, wenn es um das Thema BARF, also Rohfütterung von Hunden und Katzen geht. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade anfangen zu barfen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren Rohfutter und natürlich für alle, die Lust auf das Thema Fütterung und Ernährung haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und in diesem Podcast möchte ich so ein bisschen, und ich sage bewusst bisschen, weil es wirklich ein sehr großes Thema ist, auf die Verbindung zwischen Fütterung und Gelenkerkrankung eingehen. Bei Hunden ist das Thema wahnsinnig präsent. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Hunde, die Beschwerden im Bewegungsapparat haben. Das können leichte Einschränkungen sein, das können aber auch wirklich gravierende Erkrankungen sein, die dann auch sich deutlich in der Lebensqualität bemerkbar machen. Und bei Katzen ist es was glücklicherweise noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist. Also wir haben auch Katzen mit Gelenkproblemen, aber es hat noch nicht die Dimension, die es im Hundebereich hat. Und dadurch ist natürlich auch die Frage da, hat die Fütterung etwas damit zu tun? Kann ich über die Fütterung irgendetwas bewirken? Kann ich Prophylaxe betreiben? Wie stark hängen Fütterungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates eigentlich zusammen? Und genau an der Stelle fängt es eigentlich schon an, komplex zu werden, denn es gibt sehr unterschiedliche Ursachen für die Entstehung von Problemen im Bewegungsapparat. Wir können mal das Einfachste zuerst nehmen, das ist altersbedingter Verschleiß. Das heißt also, wir haben tatsächlich im Laufe des Lebens eine gewisse Abnutzung, gerade von Gelenken. Wir haben unter Umständen Zubildungen wie Spondylosen, das ist auch was im Alter vermehrt auftritt. Und wir haben natürlich auch lebenslang eine gewisse Belastung, wenn diese Belastung vielleicht auch nicht so ganz passend war oder in Teilen vielleicht nicht so ganz passend war, gerade in einem sehr frühen Alter, dann macht sich das spätestens, wenn das Tier älter wird, auch irgendwann bemerkbar. An der Stelle muss man aber sagen, dass man mit der Fütterung nur wirklich sehr bedingt Einfluss nehmen kann, denn der Verschleiß ist was einfach auch dadurch bedingt ist, dass unsere Hunde natürlich immer älter werden. Viele Hunde werden sehr alt. Das heißt also, wir haben eine gewisse Abnutzung einfach dadurch, dass eine ganz normale Bewegung da ist. Und es ist auch was unter Umständen mit falscher Bewegung zu tun hat. Also so der Klassiker, der Welpe muss neben dem Rad herlaufen, weil der muss ja ausgelastet werden. Das ist so was schwierig sein kann. Das heißt also, der Bewegungsapparat wird schon sehr früh übermäßig beansprucht. Dadurch entstehen Schäden. Ja, der Bewegungsapparat ist noch nicht ausgeformt. Das heißt also, das macht sich irgendwann im Alter bemerkbar. Aber auch normal, das heißt also, wenn das Tier wirklich nur ganz normale, schonende Bewegung hat, wirklich altersentsprechend bewegt wird, dann ist das trotzdem nicht ganz zu vermeiden. Also man kennt das vielleicht von sich selber, irgendwie zwickt es mal im Knie oder in der Schulter oder so. Das ist einfach was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Gelenke immer auch ein bisschen anfällig sind. Also der ganze Bewegungsapparat ist eben durch seine Konstruktion auch beim Hund unter Umständen ein bisschen anfällig. Worauf man natürlich achten sollte, ist, dass wenn man einen Welpen hat, dass man den zum einen passend bewegt. Das ist wichtig für den Stützapparat, den Halteapparat, Bänder, Sehnen, Muskulatur. Aber das andere ist auch, dass man mit der Fütterung darauf achtet, dass zum Beispiel ausreichend Calcium, Phosphor, Vitamin D3 in der Fütterung ist. Und nicht nur ausreichend, sondern auch nicht zu viel, weil das ist wichtig für die Entwicklung des Skeletts. Es gibt einige Podcast-Folgen speziell zu Welpen und Fütterung von Welpen, Ernährung von Welpen. Also wenn dich das Thema gerade beschäftigt, dann könntest du da nochmal reinhören. Bei so einem altersbedingten Verschleiß kann man natürlich mit Zusätzen arbeiten, zusätzlich zur Fütterung. Das heißt also, der Aufbau der Fütterung, die Zusammensetzung der Fütterung ist erstmal weitestgehend unverändert. Man würde natürlich ein bisschen darauf achten, dass es eine hochwertig zusammengesetzte Fütterung ist, eine gut verwertbare Fütterung, die natürlich auch eine gute Versorgung an vor allem Mikronährstoffen bietet. Es gibt aber natürlich noch andere Ursachen für Beschwerden im Bewegungsapparat oder in den Gelenken. Das ist nicht nur das Alter, sondern zum einen ist es auch eine Anlage. Das heißt also, wir haben eine genetische Komponente. Wie stark diese Veranlagung dann irgendwann ausgeprägt ist, das hat dann auch mit diesen anderen Faktoren wie Bewegung, wie Fütterung, vor allem Überfütterung zu tun, aber natürlich auch mit passender Nährstoffversorgung. Das heißt, der Hund kommt unter Umständen mit einer Veranlagung zur Welt, dass die Hüfte nicht ganz sauber angelegt ist oder die Schulter. Und wenn dann natürlich weitere Faktoren dazukommen, wie ein zu schnelles Wachstum, wie eine unzureichende Nährstoffversorgung, vielleicht gerade im Wachstum, wie vielleicht auch eine unpassende Bewegung, eine kontinuierlich unpassende Bewegung, dann entstehen Probleme, die vielleicht nicht so stark ausgeprägt sind, wenn eben diese zusätzlichen Faktoren keine Rolle spielen. Bei den großen und sehr großen Rassen ist das normalerweise etwas, was in der Zucht auch berücksichtigt wird. Das heißt also, dass die Elterntiere auf ED, Ellbogendysplasie und HD, Hüftdysplasie untersucht werden, dass das auch normalerweise bei den Tieren, die abgegeben werden, das heißt also bei den Welpen in einem bestimmten Alter, meistens 15 bis 18 Monate, dass das dann nochmal geröntgt wird, wie die Hüfte angelegt ist und so weiter. Das heißt also, dass man da meistens auch in irgendeiner Form eine Kontrolle hat. Aber es ist keine hundertprozentige Garantie dafür, dass Probleme im Bewegungsapparat nicht trotzdem auftreten können. Eine andere ganz massive Ursache ist Übergewicht. Wir haben mittlerweile so viele übergewichtige Hunde und oft nicht nur Hunde, wo mal ein Kilo zu viel ist oder die wirklich ein bisschen moppelig sind, sondern wir sprechen hier wirklich von Übergewicht, zum Teil Adipositas. Und natürlich ist das für den Bewegungsapparat alles andere als förderlich, denn dieses Gewicht drückt ja wirklich auf die Gelenke. Es muss kontinuierlich mit durch die Welt getragen werden. Wir haben also eine viel höhere Belastung unter Umständen des Bewegungsapparates. Und das wiederum bedeutet auch mehr Verschleiß. Und wenn zum Beispiel ein Gelenk schon nicht gut angelegt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus Beschwerden resultieren, bei Übergewicht viel höher. Dazu kommt, dass es in der Forschung mittlerweile deutliche Hinweise darauf gibt, dass Übergewicht, und das muss nicht mal deutliches Übergewicht sein, zum Beispiel entzündliche Prozesse begünstigt und auch dazu führen kann, dass Entzündungen länger anhalten, gegebenenfalls auch weniger gut behandelt werden können. Ich will jetzt gar nicht so weit rein in dieses Thema, warum Übergewicht entsteht und was mögliche Ursachen sein können. Aber ich möchte mal so 2, 3 Stichpunkte ansprechen, wo man vielleicht einfach nochmal überlegen kann, ob man da was ändern kann. Denn wir haben natürlich in sehr vielen Fällen, in denen Trockenfutter gefüttert wird, und ich würde sagen, mindestens 80% aller Hundehalter in Deutschland füttern Trockenfutter, eine sehr kalorienreiche Fütterung. Das heißt, auf einer kleinen Futtermenge sind schon sehr viele Kalorien enthalten. Und dazu kommen oft sehr viele Leckerchen. Das heißt also, dass man ja nicht nur die Leckerchen als Belohnung hat, sondern dann kommen diese ganzen Leckerchen mit Zusatznutzen dazu, wo man vielleicht noch das Gefühl hat, man tut seinem Hund was Gutes. Dann wird im Training sehr viel mit Leckerchen häufig gearbeitet. Das wäre übrigens mal vielleicht eine extra Folge, eine extra Podcast-Episode über die Leckerchen. Aber wir haben wirklich oft eine sehr hohe Kalorienbilanz am Ende des Tages für unsere Hunde. Und die Bewegung passt da aber meistens gar nicht zu. Also wir haben gar nicht mehr diese klassischen Gebrauchshunde, Hunde, die sehr viel draußen sind, die sehr viel Bewegung haben. Und das ist natürlich etwas, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken kann, ob das jetzt gerade zusammenpasst. Weil diese Vermeidung von Übergewicht ist wirklich etwas, was für die Hundegesundheit, aber auch für die Katzengesundheit, also wir haben es bei Katzen genauso, ganz wesentlich ist. Das heißt aber im Umkehrschluss tatsächlich auch, wenn schon Probleme im Bewegungsapparat auftreten oder Gelenkprobleme vorhanden sind, dann ist immer gut, wenn man die Fütterung nochmal überprüft. Das heißt also, dass sie möglichst nährstoffreich sein sollte. Und ich meine jetzt nicht, dass alle Bedarfswerte da top gedeckt sind, sondern dass das Grundgerüst der Fütterung auch passt. Also, dass man eine möglichst lebendige Nahrung hat, dass man den Hund auch von sekundären Pflanzenstoffen beispielsweise profitieren lassen kann, dass man nicht eine tote Materie hat, die dann irgendwo mit Vitaminen aufgefropft ist, sondern dass man möglichst viele nährstoffreiche Komponenten in der Fütterung hat und nicht unbedingt Füllstoffe oder Dinge, die nur eingearbeitet sind, weil das technologisch für die Verarbeitung nötig ist beispielsweise. Und natürlich kann man auf diesem Grundgerüst aufbauen und dann mit entsprechenden Zusätzen arbeiten. Aber das Wichtigste ist tatsächlich bei diesem ganzen Thema Gelenkerkrankungen, entzündliche Prozesse, dass wir auch zum Beispiel mit einer antientzündlichen Fütterung arbeiten. Es gibt auch eine Podcast-Folge zur antientzündlichen Fütterung. Aber das bedeutet auch, dass man meistens weg muss von schlecht zusammengestellter Fütterung. Ja, also von Fütterung mit vielen Komponenten, aber eigentlich wenig echter Substanz, also wenig echten Nährstoffen. Man muss nicht zwingend barfen, man kann natürlich ein Fertigfutter nehmen, aber es sollte dann gut zusammengesetzt sein. Denn die Basis ist hier tatsächlich wichtig. Also die Zusätze, die man so kennt, das ist natürlich eine andere Abteilung und das kann man zusätzlich machen. Aber die Basis ist ganz entscheidend. Und wenn wir beim Thema Zusätze sind, da muss man auch ganz klar sagen, es ist so, dass es nicht das eine Produkt gibt, was jedem Hund unter Umständen Unterstützung leisten kann. Gerade bei diesen Zusätzen zur Unterstützung des Bewegungsapparates gibt es unglaublich viel auf dem Markt, eben weil dieses Thema so ein großes ist und so viele Hunde mittlerweile betrifft. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Manchmal haben wir auch wieder so Zusätze, wo viel Füllstoff ist und dann sind dann so einzelne Nährstoffe vielleicht aufgefropft oder ein paar Kräuter drin, die vielleicht nicht unbedingt sinnvoll zusammengestellt sind. Da findet man wirklich sehr viel unterschiedliche Qualitäten. Dazu kommt beispielsweise auch, dass man manche Dinge nicht dauerhaft anwenden sollte, weil die Wirkung dann nachlässt. Dazu gehören beispielsweise Heilpflanzenkräuter. Die haben oft, je länger man es gibt, irgendwann eine nachlassende Wirkung. Und deswegen, Kräutermischungen sollte man immer über einen gewissen Zeitraum geben. Man sagt, kurweise Anwendung, 6 bis 8 Wochen, 4 Wochen Pause, dann von vorne. Das heißt aber, unter Umständen braucht man in der Zwischenzeit eine andere Lösung. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich da taktisch clever aufzustellen und gegebenenfalls zu gucken, wie kann ich solche zum Beispiel kräuterfreien Pausen auch überbrücken. Was kann ich kontinuierlich geben? Zum Beispiel so etwas wie Grünlippmuschel, das hat keine Nebenwirkung in dem Sinne, es enthält auch kein Jod. Es ist eine sehr gut erforschte Komponente, wo es auch wirklich viel im Humanbereich gibt, was man da einsehen kann. Aber die muss man beispielsweise nicht intervallweise anwenden. Und nochmal an der Stelle wirklich der Hinweis, das ist jetzt keine Empfehlung. Das ist also nicht der Hinweis darauf, dass du das bitte jetzt sofort bei deinem Hund anwenden sollst, wenn er entsprechende Probleme hat, weil es tatsächlich so ist, dass man auch Zusätze individuell abstimmen sollte, gerade bei Erkrankungen. Das heißt, es ist wirklich so, was bei dem einen Hund funktioniert, ist vielleicht bei dem anderen total ohne sichtbare Effekte. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Manchmal ist es ganz gut, wenn man sich da beraten lässt. Was auch oft zum Einsatz kommt, ist Kollagen, also Kollagenhydrolysat. Das ist auch was, was man relativ lange anwenden kann, also wo man jetzt nicht unbedingt so bestimmte Intervalle einhalten muss. Und das Schöne bei Grünlippmuschel, wie auch bei Kollagen, ist, es ist auch für Katzen geeignet. Für Katzen ist meistens nicht so viel geeignet, aber da kann man tatsächlich unbesorgt sagen, das kann man auch einer Katze geben. Kollagen funktioniert oft am besten, oder es wird meistens dazu geraten, es mit Vitamin C zu geben, zum Beispiel mit Hagebutten, ja, oder mit Acerola oder Ähnlichem. Ich würde immer eine natürliche Vitamin C-Quelle bevorzugen, einfach weil synthetisches Vitamin C oft ein bisschen reizend ist und empfindliche Hunde reagieren schnell auf so etwas. Bei Katzen gibt man es eher pur ohne die Hagebutte. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Zusätze, sowohl Einzelpräparate als auch Kombinationen, Glucosamin, es gibt MSM, es gibt Kombinationen mit Grünlippmuscheln und Kräutern, es gibt Kombinationen mit Kollagen und MSM. Also wie gesagt, es ist ein Riesenmarkt und man muss immer wirklich genau hingucken, ob das, was drin ist, auch sinnvoll ist. Also gegebenenfalls lieber mal googeln, ob es da irgendwelche Studien gibt, ob es tatsächlich Hinweise darauf gibt, dass andere Halter, und da würde ich jetzt nicht bei den Amazon-Bewertungen gucken, denn wir wissen alle, dass die unter Umständen nicht echt sind, ob andere Halter gute Erfahrungen gemacht haben. Aber selbst wenn, das heißt nicht, dass das übertragbar ist. Aber grundsätzlich würde ich immer erstmal gucken, auch wenn ich über irgendwas stolper, was ich vielleicht vorher noch nie gehört habe, ob das irgendwo in Zusammenhang mit Entzündung, mit Gelenkbeschwerden und so weiter zu finden ist. Also ob es da vielleicht irgendwo Artikel gibt, Websites gibt, die nicht vom Hersteller kommen oder aber wirklich Studien gibt. Das sind immer ganz gute Anhaltspunkte. Denn man möchte ja auch nicht Geld für irgendwas ausgeben, wo man hinterher feststellt, oh, das war einfach nur ein Trägerstoff wie Zellulose und ein ganz bisschen was anderes und das hatte einfach eine total tolle, schicke Verpackung. Das ist dann vielleicht trotzdem nicht das, was man wirklich möchte. Was man im Hinblick auf die entzündlichen Prozesse immer auch in die Fütterung integrieren sollte, das sind Omega-3-Fettsäuren. Und zwar am besten in Form von einem Omega-369-Öl, weil das A eine gute Zusammensetzung hat in der Regel. Also auch hier bitte genau hingucken. Aber es ist normalerweise auch direkt mit Vitamin E stabilisiert und das ist an der Stelle tatsächlich ganz wichtig. Wenn man jetzt ein Lachsöl nutzt oder ein anderes Fischöl, was noch nicht mit Vitamin E stabilisiert ist, dann sollte man das zusätzlich machen, so wie man es beim Dorschlibertran eigentlich auch immer machen sollte. Die BAFA werden das wahrscheinlich eh machen, aber auch beim Fertigfutter ist das was, was in jedem Fall mit dazugehören sollte. Man kann beispielsweise auch Krillöl füttern. Da ist Astaxanthin drin, das ist ein sehr starkes Antioxidant. Das ist auch immer ganz sinnvoll bei entzündlichen Prozessen. Da kann man einfach gucken, was am besten passt oder man kann natürlich auch abwechseln. Ansonsten sind Antioxidantien tatsächlich auch ein wichtiges Thema. Das gehört in diese Rubrik antientzündliche Fütterung. Also dass man beispielsweise, wenn man barft, bewusst darauf achtet, dass man Gemüsesorten wählt, die reich sind an Antioxidantien, Kürbis, Möhren, Beeren, auch immer ganz tolle Komponente. Die kann man natürlich auch zum Fertigfutter ergänzen. Man muss aber in der Regel ein bisschen aufpassen, weil der pflanzliche Anteil oft gerade beim Trockenfutter doch deutlich höher ist und man den ja durch solche Komponenten dann auch noch mal ein bisschen in die Höhe zieht. Wenn man jetzt ein gut zusammengestelltes Nassfutter nutzt, was nicht so einen wahnsinnig hohen pflanzlichen Anteil hat, also irgendwas zwischen 25% und 30% liegt, dann kann man das in kleinen Mengen noch ergänzen. Was auch eine schöne Quelle von Antioxidantien sein kann, das sind Wildkräuter. Das geht ja jetzt so langsam wieder los, dass man rausgehen kann und überall irgendwas sprießt. Denn Wildkräuter enthalten neben den Antioxidantien oft auch zahlreiche Nährstoffe. Also oft Spurenelemente, aber auch Mineralstoffe. Und die kann man deswegen als Mikronährstoffquelle super gut in die Fütterung integrieren. Also dass man Wildkräuterpesto macht und das mit zur Fütterung gibt, das eignet sich auch für jede Fütterungsart. Dass man da auch immer wieder abwechselt in den Wildkräutern. Das ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Art und Weise, die Fütterung noch mal ein bisschen zu pimpen, auch wenn der Hund gar nichts hat. Also gerade im Frühling sind Kräuter extrem nährstoffreich, weil sie eben gerade anfangen zu wachsen. Und deswegen, wenn du also jetzt im Frühling mit dem Hund rausgehst, dann vielleicht einfach einen Beutel mitnehmen und Vogelmiere sammeln. Der kleine Ehrenpreis fängt jetzt so langsam an, das Klettenlabkraut kommt. Der Löwenzahn, die haben auch zum Teil oft eine leicht leberunterstützende Wirkung, was zum Beispiel bei Hunden mit Gelenkproblemen auch nicht ganz verkehrt ist, denn viele müssen ja auch kontinuierlich Schmerzmittel nehmen oder zumindest intervallweise. Und da hat man gerade mit Wildkräutern auch eine extremst gute Möglichkeit, die auch noch kostenlos ist, den Hund zu unterstützen. Man sollte jetzt natürlich nur nicht unbedingt an der dicht befahrenen Straße sammeln oder an Bahngleisen oder überall da, wo auch Pestizide aufgebracht werden. Aber wenn man ein bisschen schaut, findet man in der Regel Stellen, wo auch relativ viel Unterschiedliches wächst. In diesem Sinne, ich weiß, dass das Thema unerschöpflich ist eigentlich und dass man auch noch viel mehr dazu sagen könnte. Aber wie gesagt, das ist eigentlich viel zu viel für so eine Podcast-Folge. Denn bei vielen muss man eigentlich auch in diese Anfänge, also gerade im Wachstum passiert unheimlich viel, was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat und wo man tatsächlich auch prophylaktisch arbeiten kann. Für heute aber erstmal Tschüss. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Episode wieder. Bis dahin.